Ich muss ein wenig darüber berichten, wie jeder von uns dachte, wenn er die Augen schloss oder wenn die Gespräche versiegten. Über unseren Geist und auch unsere Seele, bei mir zumindest. Trotz aller Entbehrungen, trotz des schrecklichen Hungers, bin ich nicht so eingeknickt, dass ich meinen Überlebenswillen verloren hätte. Ich spürte eine Kraft in mir, die mich bestärkte, dass ich hier, wo ich nun mal stand, nicht sterben, sondern nach Griechenland zurückkehren würde. Befreit und mit erfüllten Träumen. Das zirkulierte in meinem Denken, in meinem Blut, kann ich sagen. Und das war immerzu präsent, nicht nur, wenn ich sprach, sondern auch, wenn ich allein war und nachdachte. Die anderen staunten. Woher kommt dieser ausgeprägte Überlebenswille, fragten sie mich. Es bedeutete, dass ich bestimmte Grenzen überwunden hatte, in deren Nähe die anderen nicht einmal gekommen waren. So sah ich das zumindest. Georgos Grigelis bewegte sich zwar in Widerstandskreisen, jedoch ohne dass seine Aktionen in Athen weit genug gegangen waren. Er war ein passiver, melancholischer Mensch, der keine Opfer bringen wollte. Das war der Grund, warum er im Widerstand nur halbherzig agierte. Er konnte nicht akzeptieren, dass er dieses Wenige mit Gefängnis und Verbannung aus Griechenland bezahlen musste. Er war der Ansicht, dass der Preis für das, was er getan hatte, zu hoch war. Das konnte er sich selbst nicht verzeihen, weshalb auch sein Hass gegen Andreas Okoponopoulos wuchs, der ihn verraten hatte. Dieser Andreas, mit dem ich oft die Gelegenheit hatte, unter vier Augen zu sprechen, war geistig völlig desolat. Man konnte mit ihm nicht mehr vernünftig reden. Er verdrängte die Tatsache, dass er Grigelis verraten hatte, der daraufhin inhaftiert worden war. Er verleugnete das auf einer ganz bestimmten Ebene. Wenn ich das Gespräch mit ihm suchte, verloren sich seine Gedanken. Er konnte einfach nicht mehr logisch denken. Seine Gedanken waren die eines Kleinkindes. Das war dem abrupten Übergang geschuldet. Denn ohne, dass er sich etwas Besonderes hatte zu Schulden kommen lassen, wie er zumindest meinte, fand er sich mit einer Strafe von 10 Jahren Zwangsarbeit in Deutschland wieder. Es war die Folge der seelischen Qualen und der Gewissensbisse gegenüber den Kameraden, die nach dem Verrat ähnliche oder noch schlimmere Folgen als er zu tragen hatten. Die Tage vergingen und das Leben in der Zelle wurde immer enger, immer unerträglicher. Es sickerte durch, dass West- und Ostfront bald zu einer Front würden, dass sich die Alliierten beider Seiten also irgendwo vereinten. Wir wussten natürlich nicht, wo das stattfinden würde. Wir verspürten Hoffnung. Die Ereignisse gaben uns Aufwind, was aber zu Lasten des Sicherheitsgefühls ging. Denn es hieß, wie ich bereits sagte, dass die Aussichten für die Gefangenen frei zu kommen und erlöst zu werden gegen Null tendierten. Normalerweise gingen die Gefangenen in diesem Chaos unter oder wurden in den Gefängnissen den Flammen übergeben. Wir erfuhren, dass es in einem bestimmten Gefängnis gleichzeitig Explosionen und Feuer gegeben hatte. Das war in Warschau, wo politische Gefangene und Juden einsaßen. Hitler soll befohlen haben, dass bei einer eventuellen Eroberung Warschaus durch die Russen Feuer gelegt werden sollte und während der noch nicht abgeklungenen Straßenkämpfe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort ihr Leben hatten lassen müssen. Das Ereignis regte viele Gedanken in alle Richtungen an und machte bei mir das Ausmaß des Opfers klar. Wir fragten uns, war das, was wir getan hatten, so schwerwiegend, dass es solche Folgen haben muss? Ehrlich gesagt, gab es trotz meines Überlebenswillens Momente, in denen ich dachte, dass das, was ich getan hatte, die Entbehrungen von 10 Jahren nicht wert war. Geschweige denn die unbekannten Folgen nach Kriegsende. Ich glaubte, dass meine Schuld nicht groß genug war. Ich hätte mehr getan haben müssen, um beim Abwägen sagen zu können, die Deutschen haben mich zu Recht so behandelt. Der Schaden, den ich angerichtet hatte, war nicht groß genug, um diese Strafe zu verdienen. Das degradierte mich zur Zweitklassigkeit gegenüber den anderen Freiheitskämpfern, die in den griechischen Bergen voller Leiden und Entbehrungen lebten und jederzeit in einen Nahkampf mit den Deutschen verwickelt werden konnten. Ich war zweitrangig. Ich hatte das Gefühl, dass ich zwar zum gemeinsamen Kampf beigetragen hatte, jedoch nicht genug, um mit dem gleichen Strafmaß verurteilt zu werden wie andere, die alles aufs Spiel gesetzt hatten. Ich verspürte ein Ungleichgewicht. Ja, das war unser Leben in Gefangenschaft. Die Tage verstrichen und wir befanden uns im Frühjahr 1945. Uns überkamen traurige, manchmal aber auch erhabene Gefühle. Abhängig von den neuen Entwicklungen, die uns über den Kampf der Alliierten erreichten. Mit Spannung verfolgten wir den Ausgang des Wetträngens zwischen den Russen im Osten und den anderen Alliierten im Westen. Werden uns die Kämpfe erreichen? Werden sie uns überrollen? Werden sie uns aufreiben? Und was werden wohl die Folgen sein? Die Flugzeugverbände waren über uns in der Luft. Es waren Amerikaner, weil die Russen keine Flugzeuge schickten, zumindest nicht dahin, wo wir waren. Ihre schwere Artillerie feuerte aber Tausende von Granaten ab. Es herrschte offensichtlich eine Arbeitsteilung. Die US-amerikanischen Verbände überflogen uns täglich in Schwärmen von jeweils an die 300 Maschinen, immer an der Donau entlang, die durch Wien fließt. Ende März 1945 erfuhren wir, dass Wien gefallen war und die Russen unaufhaltsam vorrückten. Und auch, dass fast alle Brücken von Wien bis zu uns von den Deutschen gesprengt worden waren, um den Kontakt der russischen Truppen, die sich nach Westen bewegten, mit den Verbündeten Franzosen, Briten und Amerikanern zu verhindern. Wir hörten, dass sich die Armeen trotzdem irgendwo in Richtung Salzburg auf österreichischem Boden treffen sollten. Während dieser Ereignisse gingen wir weiter in die Fabrik zur Arbeit. Eines Tages aber wurden unsere Zellen nicht geöffnet. Es war der Morgen des 6. April. Wir waren fertig angezogen und warteten darauf, zur Arbeit abgeholt zu werden. Der Vortag war ein Sonntag und wir hatten uns nichts dabei gedacht. Samstagabend waren wir nach der Arbeit zurück in die Zellen geführt worden. Es erfolgte ein arbeitsfreier Sonntag und montags hätten wir eigentlich wieder zur Arbeit müssen. Aber es geschah nichts.